Ich wünsche euch einen gesegneten Sabbat. Ich durfte jetzt 2 Wochen, 10 Tage im Urlaub sein. 5 Tage davon waren auch wirklich frei. Ich war in Bayern. In Bayern ist es wunderschön. Wunderschöne Natur, egal wo man um den nächsten Hügel rumfährt. Traumhaft. Wir waren auch irgendwo im Nirgendwo. Wir, sag ich, meine Schwester, ihr Mann und ihre Kinder. Das heißt, irgendwo auf der Spitze eines Berges, leicht im Tal der Spitze des Berges, wo man, wenn man versucht hat, rumzulaufen und zu telefonieren, eigentlich niemanden gehört hat, weil es war eine empfangsbefreite Zone. Das heißt, bester Rückzugsort. Wir hatten dort ein schönes Haus und auch davor einen schönen Wintergarten, den wir mit nutzen konnten, von 3 Seiten mit Tageslicht. Wenn ich dort morgens gesungen habe und meine Andacht gemacht habe, dann kam es schon mal vor, dass draußen direkt wo auf der Wiese ein Reh stand und das hat es überhaupt nicht gestört. Das war da völlig entspannt. Jethro, ich danke dir. Auf alle Fälle bringe ich euch von dort Grüße mit. Aus der Gemeinde Regensburg und aus der Gemeinde Deckensdorf. Von beiden wurde ich sehr, sehr herzlich begrüßt und aufgenommen. Und man hat mir natürlich gesagt, wenn du gehst, nimm Grüße mit. Auftrag erfüllt. Ja, das Thema, was ich für euch heute mitgebracht habe, ihr habt es bestimmt schon geahnt, ist das Thema Berufung. Am liebsten sogar, ich bin berufen. Und jetzt? Wir haben als Adventgemeinde einen Internetauftritt. Ich weiß nicht, ob ihr den schon kennt. Das ist abgekürzt auf berufen.me. Das ist eine Initiative der Freikirche, um junge Leute zu motivieren, darüber nachzudenken, ob sie nicht auch in den Predigtdienst gehen sollten. Dort drauf gibt es immer mal neue Clips, also Videoeinheiten oder aber schriftliche Texte, wo Pastoren sagen, warum sie in den Dienst gegangen sind oder was sie besonders schätzen. Und es ist ja auch immer wieder erstaunlich, und ich habe davor selber immer wieder Ehrfurcht dafür vor, dass wir als Pastoren Menschen in allen Altersgruppen und Lebenssituationen begleiten dürfen. Von der Kindersegnung über die Taufe bis hin zur Beerdigung. Das ist etwas, wo wir an den sensibelsten Punkten im Leben der Menschen teilhaben können und sie begleiten dürfen, dort, wo die Hilflosigkeit auch am größten ist. Aber selbstverständlich sind nicht nur Pastoren berufen. Jeder von uns ist berufen. Und ich habe früher auch immer gedacht, die Pastoren sagen die ganze Zeit, Gott hat einen Plan für das Leben von jedem Menschen. Aber wo steht denn das überhaupt in der Bibel? Beweis mir das erstmal. Und was ist denn bitte schön meine Berufung? Damit hatte ich viele, viele Jahre zu tun. Ich kann euch sagen, seit meinem Urlaub kenne ich meine Berufung konkreter. Ich werde sie euch nicht nennen, das ist privat. Aber es so konkret von Gott gesagt zu bekommen und zu wissen, wofür er einen auf diese Welt gesetzt hat und in welchem Bereich man wirken soll, das ist schon etwas Besonderes. Und tatsächlich darf jeder von uns das wissen. Und dann fragen wir uns, bin ich berufen? Wenn ja, wozu? Diese Frage kommt in allen Lebensaltern auf. Mose ist eine Person, die wurde erst mit 80 Jahren angesprochen. Dann nochmal mit etwas Neuem konfrontiert. Darauf wollen wir uns heute besonders konzentrieren. Wir wissen von Mose, er ist 120 Jahre alt geworden. Hier erlaube ich mir noch mal den kurzen Exkurs. Meine Gemeinde in Potsdam feiert heute ihr 120-jähriges Bestehen. So lange hat Mose gelebt. 40 Jahre gelernt und durchaus Fehler gemacht. 40 Jahre versteckt, gelebt bei seinem Schwiegervater. Dort hat er die Schafe gehütet. Er war ein Hirte. Und dann nochmal 40 Jahre Hirte für ein ganzes Volk. Nette Aufgabe. Troy Fitzgerald hat ein Buch geschrieben. Vielleicht hat der eine oder andere es von euch gelesen. Der Titel dieses Buches ist Gottes Willen erkennen. Und er schreibt darin, ich bin felsenfest davon überzeugt, Gott hat einen klaren Wunsch, wie wir leben sollen. Ich glaube, es ist möglich, seinen Willen herauszufinden. Und ich glaube, Gottes Plan, mit Überzeugung auszuleben, ist ein gut erreichbares Ziel für jeden Gläubigen. Nun ist das ein Theologe. Ist nett, wenn er das von vorne sagt. Ich glaube, als Kind wäre ich nicht so überzeugt gewesen. Aber wir wollen trotzdem diesen Gedanken heute verfolgen und wollen uns da ein bisschen hineindenken. Und ich schaue mit euch dafür in das zweite Buch Mose, ins dritte Kapitel zunächst, später noch in einige Verse aus dem vierten Kapitel. Wir schauen uns die Berufungsszene des Mose an und schauen, was wir dort mitnehmen können. Vielleicht unterbreche ich gelegentlich, lasst euch davon nicht irritieren. Wir kommen gemeinsam ans Ziel. Zweites Buch Mose, drittes Kapitel. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Hier halte ich das erste Mal an. Es sind die ersten zwei Verse aus 2. Mose 3. Wir hören schon ganz, ganz viel aus der Lebensgeschichte raus. Jethro, ein Hohepriester, ein Priester in Midian, heißt, er ist nicht ein Priester von Yahweh. Nicht der Priester des Gottes, mit dem wir größtenteils hier in der Bibel zu tun haben, sondern er war zunächst einer, der viele Götter verehrt hat und dort den Dienst für die Midianiter versehen hat. Erst später in den Mosebüchern erfahren wir, nach dem Auszug aus Ägypten, dass Jethro sagt, jetzt erkenne ich, dass dein Gott der wahre Gott ist und ihm gebührt alle Ehre und er vermag alles. Das erkennt er erst später. Aber Mose ist aus einer polygamistischen Gesellschaft, also Vielgöttergesellschaft, herausgegangen in die nächste. Von den Ägyptern rüber zu Midian und seiner Schwiegerfamilie dort, wo er ja auch geheiratet hat. Und er war ein Hirte, 40 Jahre lang. Und es war Alltag für ihn und er hat nicht damit gerechnet, was er an diesem Tag erlebt hat. Beim besten Willen nicht. Keiner von uns würde damit rechnen, wenn er irgendwo plötzlich etwas in Flammen sieht, dass er jetzt nicht die Feuerwehr rufen muss, sondern dass da hier gerade Gott mit ihm sprechen möchte. Und ich habe etwas Spannendes in einem Kommentar gelesen, das möchte ich gerne noch zwischenschieben. Wenn ihr euch diesen Dornbusch vorstellt, aus dem Gott mit Mose spricht, dieser Dornbusch, der in Flammen steht und doch nicht daran kaputt geht, dann zeigt das Gottes Gnade. Dann zeigt das, wie heilig Gott ist und dass ein jeder, der nicht in seiner Nähe bestehen kann, eigentlich letztlich verloren wäre und letztlich von den Flammen verzehrt werden würde. Aber Gottes Gnade zeigt, dass er an dieser Stelle keine Zerstörung bringt, sondern dass er diesen Dornbusch dennoch erhält. Genau das ist das, was er schließlich auch mit seinem Volk vorhat und wo er sich selbst auch gegeben hat, um einem jeden von uns eine Chance zu geben. Ich lese weiter ab Vers 3. Da sprach er, also Mose, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Er durfte nicht weitergehen. Nicht, bevor er nicht seine Schuhe auszieht. Und wir wundern uns an vielen Stellen, warum denn? Und Müssen wir jetzt in unsere Gemeinde auch immer barfuß kommen? Ist das notwendig? Gibt es wirklich einen heiligen Ort? Letztlich, das Einzige, was diesen Ort heilig gemacht hat, war Gottes unmittelbare Gegenwart. Und die Schuhe auszuziehen, hatte eine besondere Bedeutung für die Israeliten. Das möchte ich an verschiedenen anderen Stellen euch kurz zeigen. Wir schauen in das 5. Buch Mose, dort ins 25. Kapitel. Dort sind Gesetze. Wir wissen ja, dass wenn ein Mann in Israel verstorben ist und eine Witwe zurückgelassen hat, dass diese Frau ein weiteres Mal heiraten sollte, und zwar einen Verwandten. Und dann das erste Kind die Linie des Verstorbenen fortsetzen sollte. Hier steht allerdings ab Vers 7, also 5. Mose 25, 7 bis 10, gefällt es aber dem Mann nicht, seine Schwägerin zu nehmen, so soll sie seine Schwägerin hingegen ins Tor vor die Ältesten und sagen, mein Schwager weigert sich, seinem Bruder seinen Namen zu erhalten in Israel und will mich nicht ehelichen. Dann sollen ihn die Ältesten der Stadt zu sich rufen und mit ihm reden. Wenn er aber darauf besteht und spricht, es gefällt mir nicht, sie zu nehmen, so soll seine Schwägerin zu ihm treten vor den Ältesten und ihm den Schuh vom Fuß ziehen und ihm ins Gesicht speien und soll antworten und sprechen, so soll man tun einem jeden Mann, der seines Bruders Haus nicht erbauen will. Und sein Name soll in Israel heißen des Barfüßers Haus. Sehr praktisch lesen wir das später noch einmal bei Ruth und Boas, wo Ruth den Boas ja später heiraten darf, aber der Boas eigentlich kein Anrecht auf Ruth hat, sondern zuerst noch ein anderer Verwandter im Weg gewesen ist, um das mal so zu sagen. Hier lesen wir in Ruth 4 die Verse 7 bis 8. Es war aber von alters her ein Brauch in Israel. Wenn einer eine Sache bekräftigen wollte, die eine Lösung oder einen Tausch betraf, so zog er seinen Schuh aus und gab ihn dem anderen. Das diente zur Bezeugung in Israel. Und der Löser sprach zu Boas, kaufe du es, und zog seinen Schuh aus. Er hat an dieser Stelle selbstverständlich nicht die Ruth gekauft, sondern das Feld und das Erbe, das Landeserbe, was dazugehört hat. Das heißt, in dem Moment, wenn ein Israelit seine Schuhe ausgezogen hat, in symbolischer Handlung, bedeutete das, dass er für sich selber gesagt hat, ich habe keinen Besitzanspruch. Ich habe kein Recht, über diese Sache zu entscheiden. Ich entscheide hier nicht, sondern ein anderer. Und genauso ist das eben an dieser Stelle auch mit Gott. Mose soll auf alles über sich verfügen wollen verzichten. Er soll das Recht, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, abtreten. Er soll sich ganz und gar in Gottes Hand geben und ihm die Führung seines Lebens und aller Geschicke überlassen. So verstanden ist der Gestus des Schuhausziehens das Übergabegebet. Sei du mein Herr, ich übergebe mein Leben dir. Deswegen sage ich an dieser Stelle, der Ort selbst ist nicht das, was heilig ist, sondern der Ort ist nur deswegen heilig, weil es in der unmittelbaren Gegenwart Gottes geschieht. Und dass Mose seine Schuhe auszieht, an dieser Stelle zeigt, Gott, ich ordne mich dir und deinen Entscheidungen unter. Es geht weiter im 2. Buch Mose. Wir sind mittlerweile bei Vers 6 und lesen zumindest noch bis Vers 10. Und er sprach weiter. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht. Denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus dem Land hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so gehe nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, führst. Ich frage mal nach, ist jemand von euch schon 80 Jahre alt? Mindestens 80? Alle noch so jung. Man stelle sich vor, man ist 80 und bekommt jetzt diesen Auftrag. Bei deinen Schafen ging es dir die letzten 40 Jahre gut. Jetzt hast du gelernt, wie man eine Herde führt. Nun hüte mein Volk. Mach dich auf nach Ägypten und befreie sie. Und Gott sagt auch ganz, ganz klar, ich habe das Leid gesehen, ich habe es gehört. Das heißt, auch hier können wir raushören, Gott hört unser Leid, Gott sieht, womit wir kämpfen. Er nimmt das wahr und er antwortet auch darauf. Aber man kann schon sagen, das, was er da dem Mose zuteilt, das ist schon eine Schuhgröße zu groß für ihn. Für ihn, wenn er da alleine ran müsste. Aber wir wissen ja, dass Gott nicht nur beruft, sondern auch befähigt. Aber wir merken, wie Mose hier reagiert. Gott beruft den Mose, doch dieser bringt seine Zweifel zu Gehör. Hinter begründeten Einwänden versteckt er seinen Unwillen, der Berufung zu folgen. Er macht das an vier Zweifeln fest. Zunächst fragt er danach, ja, wer bin ich überhaupt? Das lesen wir im dritten Kapitel, Vers 11. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Dann stellt er die nächste Frage, sehr berechtigt. Gott, wer bist du überhaupt? Das macht er in Vers 13, wo steht, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist sein Name, was soll ich ihnen dann sagen? Der dritte Einwand, was, wenn sie mir nicht glauben? Hier sind wir im vierten Kapitel, Vers 1. Siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Und dann das vierte, Kapitel 4, Vers 10. Ach übrigens, Gott, ich kann nicht reden. 4, Vers 10, hier steht, ach mein Herr, ich bin von jeher nicht beredt gewesen, auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht redest. Denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Und wir kennen das. Ich glaube, wir kennen das alle, dass wir irgendwo Aufgaben bekommen und dann an den Selbstzweifeln verzweifeln. Dass wir uns sagen, okay, das ist jetzt meine Aufgabe. Wie soll ich das machen? Wie soll ich es überhaupt angehen? Und dann schenkt Gott einem die Kraft und ermutigt einen, wenn man sich darauf einlässt und sagt, ja Gott, ich gehe diesen Weg mit dir. Aber natürlich fällt einem viel ein. Bei jeder Aufgabe könnte man sagen, aus diesem und diesem und diesem Grund bin ich nicht die perfekte Person, die dafür geeignet ist. Aber wir hatten es ja vorhin auch schon im Bibelgespräch. Vielleicht war Johannes der Täufer auch nicht die perfekte Person, um Jesus zu taufen. Aber Gott wirkt durch die Leute, die er berufen hat. Und Gott antwortet in jeder Weise, wenn wir diesen Text ganz ausführlich lesen würden, hören wir raus, wie er sagt, okay, ich schicke dir deinen Bruder, ich bin der und der Gott, ich schicke dich so. Er antwortet auf alles, er rüstet ihn aus. Und trotzdem sagt Mose schließlich im 13. Vers des 4. Kapitels, ach mein Herr, sende, wen du senden willst. Aber das hieß nicht, sende mich, wenn du das willst, sondern das hieß, sende irgendjemanden außer mir. Wie komme ich dazu? Anhand der Reaktion in Vers 14, da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach, gibt es da nicht deinen Bruder Aaron, den Leviten? Ich weiß, dass er beredt ist und siehe, er wird dir entgegenkommen und wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen freuen. Wo er wirklich sagt, du bist die Person, durch dich will ich handeln, mit dir möchte ich das erreichen und ich gebe dir alles, was du brauchst, damit letztlich das erfolgreich sein wird, wozu ich dich berufen habe. Troy Fitzgerald hat in seinem Buch etwas sehr Spannendes geschrieben. Er schreibt, weil wir nicht wissen, wohin uns Gott führt, müssen wir unseren Willen seinem beugen. Und die meisten von uns beugen sich nicht gerne. Wir widersetzen uns lieber. Darum ist das christliche Leben so oft ein Kampf. Damit meine ich eben nicht einen ständigen Marathon an Schwierigkeiten, sondern einen Kampf zwischen unserem Willen und seinem. Gott beruft den Menschen und befähigt ihn zum Dienst. An einer Stelle sagt Gott zu Mose, was hast du da bei dir? Und er sagt, hier habe ich einen Stab. Und den darf er zum Zeichen in eine Schlange verwandeln und zurückholen. Aber in dem Moment, als das Ding zum ersten Mal zu einer Schlange wird, ist Mose auf der Flucht. Weil es eben einfach so gefährlich wirkt. Aber diesen Stab haben wir an einer anderen Stelle wieder, und zwar in Psalm 23. Selbstverständlich möchte ich den Psalm noch einmal in seiner Gänze vortragen und dann nochmal auf Vers 4 gesondert eingehen. Hier steht ein Psalm Davids, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. So ist er uns bekannt. Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab tröst mich. Deine Führung ist es, die mir Trost schenkt, die mir Kraft schenkt, die mir Hoffnung in das Morgen gibt. Mit diesem Stock, mit diesem Stab hat er Mose ausgerüstet, mit dem er viele Dinge tun konnte, bis hin zur Teilung eines Meeres. Das ist ein bisschen mächtig, ein bisschen mehr, als wozu ich mich berufen fühle. Manchmal ist Gott unser Hirte. Immer. Immer ist Gott unser Hirte. Aber manchmal ruft er uns aus der zweiten Reihe heraus in die erste, um mit und durch uns bei anderen zu wirken. Gott beruft und hat mit jedem einen besonderen Plan. Und dass er einen Plan mit jedem hat, das finden wir besonders in Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Gott will sich finden lassen von denen, die ihn suchen und möchte berufen, wer sich berufen lässt. Die Angst, den Willen Gottes zu verpassen, ist nicht berechtigt, wenn ein Mensch sich ganz an Gott hängt und ihm treu ist. Troy Fitzgerald stützt seine Überzeugung, dass jeder Gottes Willen erkennen könne, auf folgende drei Thesen. Nummer 1, wo Gottes Wille ist, dort ist auch ein Weg, der sich findet. Der zweite Punkt ist, Gott kommuniziert seinen Willen immer so, dass wir ihn verstehen können und umsetzen können. Wir müssen also nicht im Trüben fischen. Wir können ihm vertrauen und darauf hoffen, dass wir mit seiner Hilfe erkennen, was wir zu welcher Zeit durch ihn tun können. Und das Dritte, das hat mich besonders angesprochen, war, Gottes Willen zu erkennen, bedeutet vor allem Gott zu kennen und nicht die Zukunft. Gottes Willen zu erkennen, bedeutet vor allem Gott zu kennen und nicht die Zukunft. Wir fassen an der Stelle wieder zusammen. Jeder von uns ist berufen. Jeder wird von Gott dazu befähigt, zu erkennen, was Gott mit ihm in dieser Welt tun möchte. Wenn wir berufen sind, dann wird Gott Wege finden, uns darüber in Kenntnis zu setzen. Er wird seinen Willen so kommunizieren, dass wir das erkennen können. Und schließlich ist es eine Einladung hin, dass wir Gott besser kennenlernen können und seiner Führung vertrauen, egal was die Zukunft bringt, weil die liegt in Gottes Hand. Vertraut auf Gottes Führung. Sei bereit, deine Berufung herauszufinden und danach zu leben. Ich möchte gemeinsam mit euch das angegebene Lied 184 singen.